Ich möchte mit euch zu Beginn der Predigt zurückspringen in Johannes 7 und dort beginnen. Ab Vers 40 bis 53 lesen und dann wollen wir lesen ab Vers 12 in Kapitel 8. Also wir lassen Jesus und die Ehebrecherin aus. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lass uns lesen, wie angekündigt, in Johannes 7 ab Vers 40. Und dann weiter in Johannes 8, ab Vers 12. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt, aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Also stand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemand. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Steht aber auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen glaubwürdig ist. Ich bin es, der ich von mir selbst Zeugnis gebe, und der Vater, der mich gesandt hat, gibt auch Zeugnis von mir. Soweit das Wort Gottes bis hierhin. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben eine Textpassage gelesen, die sich um einen Vers, den Vers in Kapitel 8, Nummer 12, rankt. Eines der bekannten Ich-Bin-Worte. Und ich hatte ja mal eine lockere Serie angefangen mit Ich-Bin-Worten. Und wer sich noch erinnern kann, wann die erste Predigt war, der kann das besser als ich, denn ich musste auch erst mal nachgucken. Es war im November. Also nicht wirklich eine Serie, über die wir hier reden, sondern vielleicht eine Aneinanderreihung von diesen einzelnen Themen über die Ich-Bin-Worte von Jesus. Jesus war in dieser Passage in einem Konfliktgespräch mit den Juden und wurde konfrontiert, damit einzelne Themen zu adressieren, aufzuräumen. Ihm wurden Vorwürfe gemacht. Ihm wurden Angriffe entgegengebracht. Und man merkt so richtig, wenn man diese Passage liest, auch die Stimmung wurde angespannter. Die Pharisäer, der Hohe Rat, wusste nicht genau, was man mit diesem Mann machen soll. Soll man ihn festnehmen, gefangen nehmen, soll man ihn gleich umbringen, um dieses Themas loszuwerden. Und in diese Stimmung steigen wir jetzt hier ein. Und mitten in diesem Abschnitt finden wir unseren Vers, und ich habe jetzt bewusst diese eine Begebenheit rausgenommen, denn unser Vers fängt mit einer sprachlichen Verknüpfung an, das, was vorher geschehen war. Denn das heißt, nun redete Jesus wieder zu ihnen. Also hier geht nicht die Geschichte der Ehebrecherin weiter, sondern es ist ein Abschnitt, der inhaltlich an das anknüpft, was vorher ist. Deswegen habe ich bewusst mal diesen Einschub zu Beginn des Kapitels 8 ausgeklammert. Also Jesus wendet sich wieder an diese Leute, mit denen er in Konflikte geraten ist. Und er macht ihnen eins klar. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Keine schwierigen Worte, kein komplizierter Satz. Und er ergänzt dazu, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Liebe Gemeinde, wer für sich selbst den Anspruch hegt, Licht zu sein und ganz besonders noch das Licht des Lebens zu sein, der hat zunächst erstmal ein großes Selbstbewusstsein und ein großes, starkes Selbstbild. Ja, man strotzt sogar und läuft über. Menschen haben sicher den Hang dazu, angeberisch zu sein und ihre eigenen Fähigkeiten auch das ein oder andere Mal besser darzustellen oder vielleicht aus der eigenen Perspektive darzustellen, wie es anders so gar nicht nachvollziehen können. Aber was Jesus hier sagt, liest sich ganz einfach. Ich bin das Licht der Welt. Und sicher hat jeder von uns diese Verse schon einmal irgendwo gesehen, gehört, gelesen. Und jeder hat irgendeine Vorstellung, was dieses Licht der Welt sein soll. Ich möchte heute in der Predigt nur auf diesen einen Vers eingehen und dabei vier Themen, vier Aspekte behandeln und ganz bewusst auch mal jetzt das große Bild ein bisschen reduzieren, damit wir diese Bilder umzingeln können, ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, denn wir berühren einige sehr wichtige und große Themen. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu Beginn und zum Einstieg. Was hat es eigentlich mit diesen Ich-Bin-Worten auf sich? Worte, die groß, gewaltig sind, die sogar in dieser Bibel, falls ihr sie lesen solltet oder gucken wollt, hinten aufgeführt sind als die Kernaussagen der Bibel. Also Worte, die man identifiziert hat, an denen Jesus immer etwas sehr, sehr Wichtiges aufgegriffen hat. Immer sind es Verse, in denen wichtige, wegweisende Aussagen getroffen sind. In der Regel Aussagen, die ganz bewusst für das Christenleben eine Rolle spielen, für das Heil des Christen oder für seine Zukunft. Und es sind immer auch Worte, alle diese Ich-Bin-Worte haben auch den Charakter, dass sie irgendetwas korrigieren, zurechtbringen oder in das richtige Licht bringen, ohne das Wort überzustrapazieren. Heute werden viel über Licht reden, aber ihr wisst, was ich meine. Die richtige Perspektive auf etwas. Also vielleicht für die Jüngeren, was Jesus hier macht, ist, dass Dinge, die vielleicht nur angedeutet sind, von denen man nur den halben Satz kennt oder die halbe Wahrheit kennt, ergänzt oder richtig stellt. Ja? Das ist so, wie wenn wir jünger sind, gibt es so schöne Spiele, wo einer einen halben Satz anfängt und man muss dann Worte ergänzen und irgendwas kommt dann raus, was Sinn ergeben soll. Was Jesus hier macht, ist, das aufzugreifen, was die Leute schon kennen, den halben Satz zu nehmen und daraus einen ganzen Satz zu machen. In jedem dieser Ich-Bin-Worte passiert das. Er rundet ein Bild ab. Ähnliches haben wir auch in der Bergpredigt, wo er Themen aufnimmt und die abrundet, aber in diesen Ich-Bin-Worten auch ganz bewusst. Und in ähnlicher Weise möchte ich heute diese Themen auch einmal aufgreifen, denn es ist gut zu verstehen, an was er eigentlich hier anknüpft und was er eigentlich sagen will mit diesen Versen. Und das erste Thema, das ich herausgepickt habe, beschäftigt sich mit dem Wandel im Gesetz. Und dazu müssen wir im ganz Kleinen verstehen, dass die Leute, mit denen sich Jesus hier umgeben hat, aufrichtige Männer waren, ich sage das mal so, die es ernst gemeint haben in ihrem Glauben und die einen Glaubensweg gehen wollten. Die teilweise hier, wenn wir vom Hohen Rat und wenn wir von den Pharisäern reden, in dem höchsten Kirchenrat der damaligen Zeit sich getroffen haben, um die wichtigsten Fragen des Lebens zu klären. Und deren normales Leben bestand darin, so viel wie möglich aus dem Gesetz einzuhalten. Blenden wir mal aus, dass sie noch Sachen ergänzt haben, die da nicht hingehören. Aber es waren Menschen, die so viel wie möglich richtig machen wollten. Und ihnen war auch klar, dass da sowas ist wie ein Weg der Sünde. Dass es auch einen Weg gibt, in dem Sünden passieren. Und eins, um das sprachlich hier mal einzuordnen, den Menschen war auch völlig klar, was mit Finsternis beschrieben wurde, wenn von Finsternis geredet wird. Nämlich dieser Weg der Sünde. Dieser Zustand des Menschen, in dem er untergeht. Die Finsternis, die den Menschen ergreift und die ihn in den Untergang führt. Das musste man ihnen nicht erklären. Das war aus dem Gesetz ganz klar abzuleiten. Das war aus dem Segen und dem Fluch für das Volk ganz klar abzuleiten. Wer das Gesetz nicht hält, erleidet den Fluch, geht unter. Und er landet in der Finsternis. Und wenn wir zum Beispiel einmal eine Stelle herausnehmen, vielleicht wer mal Lernverse in seinem Leben hatte, der kennt diesen Vers auch ganz gut. In Psalm 119 gibt es nahezu unendlich viele Verse. Und wenn man über die 100er Grenze kommt, in Vers 105 finden wir einen sehr, sehr wichtigen Vers, in dem hier der Psalmist beschreibt, dass das Gesetz Gottes seines Fußes Leuchte ist, seine Wegweisung ist, seinen Weg freimacht, die Finsternis vor ihm aufhält, dass er im Licht gehen kann. Das war die Logik dieser Menschen, mit denen Jesus geredet hat. Also wenn wir das mal übertragen auf unsere Welt, wenn wir Schüler wären, kommen in die erste, zweite Klasse, dritte Klasse, dann gibt es in unserem Schulalltag bestimmte Regeln, bestimmte Dinge, die wir zu machen haben, bestimmte Hausaufgaben, bestimmte Dinge, die wir vielleicht auch nicht zu machen haben, im Unterricht das Brot zu essen, das macht man dann in den Pausen, wenn man auf die Toilette muss, muss man sich anmelden. Regeln, die das Leben sehr einfach machen. Und jeder Schüler denkt, wenn ich diese Regeln einhalte, dann funktioniert mein Alltag. Es zieht sich im Leben durch, egal wo wir stehen. Wir alle haben eine Umgebung, in der bestimmte Regeln uns helfen, unserem Alltag leichter zu machen. Und egal wie, wir wissen alle von dem anderen, jeder ist umgeben von einem Satz von Regeln. Und ich möchte uns nur eins klar machen, dass jeder von uns eine Ausgangsbasis hat. Und dass jeder von uns irgendeine Krücke hat im Leben, auf der er steht und auf die er sich verlässt. In der Schule verlassen wir uns darauf, dass die Aussagen, die die Lehrer treffen, die die Schulordnung sagt, die die Eltern einem mit auf den Weg geben und Sicherheit geben und Halt geben. Und das geben sie auch. Ja, manche Regeln erscheinen uns komisch, aber das ist nicht entscheidend. Diese Regeln helfen uns in unserem Alltag. Und dann kommt Jesus, der diesen Gedanken aufgreift. Der sagt, ja, ich weiß, dass ihr dem Gesetz nachwandelt. Aber er stellt klar, dass dieses nach dem Gesetz wandeln nicht ausreichend ist. Dass jeder eben doch Sünden begeht. Dass jeder irgendwie doch in dieser Finsternis landet. Nehmen wir die Regeln unseres Lebens, wir kapieren das auch. Es gibt keine perfekten Schüler, es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekten Arbeitnehmer. Wir wissen selbst in den kleinsten Regeln, die wir haben, irgendwas überschreiten wir doch. Ja, was auch immer. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir kommen nicht drum herum, dass wir irgendwann, wenn das Gesetz unseres Fußes Leuchte ist, in der Finsternis landen. Nennt diese Fehler Sünde auch in diesem Zusammenhang. Diese Dunkelheit, das ist das Wandeln in der Sünde. Und dann sagt er, indem er diesen Gedanken aufgreift, da ist noch etwas mehr. Es geht nicht nur darum, diese Dunkelheit zu vermeiden, sondern es geht darum, ganz anderes Licht zu haben, Licht von anderer Qualität. Licht, das eben auch dann hilft, wenn man in der Dunkelheit landet, wenn man aus Versehen aus dem Strahl des Gesetzes rausgerutscht ist, wenn mal was nicht läuft. Es ist völlig egal, wo wir uns befinden, ob wir gestern eingeschult wurden und es geht was schief, man hat Probleme, keine Freunde gefunden oder was auch immer, dann merkt man sehr schnell, diese Dunkelheit ist ätzend. Obwohl man alles richtig machen wollte, geht was schief. Und Jesus greift das auf und sagt an dieser Stelle ganz bewusst, es gibt noch eine andere Qualität des Lichtes. Das Gesetz, dieses Licht ist nicht alles, sondern er selbst ist ein Licht, das Leben bringt. Eine andere Qualität. Das Leben, das man haben kann, in dem man wirklich jeden Tag leben kann. Und das uns rausholt aus dieser Finsternis, auch wenn wir in sie hineintappen. Das uns hilft, unser Leben mit ihm zu leben, auch wenn die Finsternis uns ergreifen will. Auch wenn wir in unserer Kraft in der Finsternis landen. Da kommt dieses Licht, das in die Finsternis hineinscheint. Und eigentlich ist uns Jesus gar nicht sympathisch in dem, weil er stört uns natürlich auch. Aber trotzdem ist er das Licht des Lebens. Er ist die Kraft, die uns sagt, was auch immer an Finsternis um uns herum passiert. Er ist die Kraft, die Leben gibt. Wenn wir das Gefühl haben, in der Finsternis unterzugehen, ist das Licht die Macht, die die Finsternis besiegt. Es gibt ja so schöne, einfache Bilder über die Finsternis und Jesus selbst hat sie gebraucht, auch im Johannesevangelium. Es wird so viel über Licht geredet. Wir wissen, ja, dass es nicht möglich ist, Finsternis in Licht hineinzutragen. Wir wissen es, technisch funktioniert es nicht. Wir können das Licht ausmachen, damit es hier dunkel wird. Aber wir können nicht in Eimern Dunkelheit hier reinbringen. Wir können es auch nicht in Eimern Licht hier reinbringen. Das haben die Leute in Schilder probiert, es hat nicht geklappt. Ja, funktioniert nicht. Aber wenn wir Licht anmachen, durchdringt das Licht die Dunkelheit. Licht ist tatsächlich die Macht, die die Finsternis besiegen kann. Und Jesus beschreibt sich als dieses Licht, das in die Finsternis hineingekommen ist. Noch weiß er, wenn er das hier sagt, er hat keine Freunde gefunden auf dieser Welt. Die Menschen sind gegen ihn, sie haben ihn nicht aufgenommen. Aber er hinterlässt uns diesen Satz und sagt, bei aller Finsternis, auch wenn ihr mich besiegen wollt, ich bin trotzdem das Licht des Lebens. Und ich korrigiere, das Gesetz ist nicht das Licht des Lebens. Es ist ein Licht für dein Leben, ein gutes Licht, das dir hilft, viel Finsternis aus dem Weg zu schaffen. Aber was, wenn du trotzdem in der Finsternis landest? Was, wenn du außerhalb des Gesetzes landest? Dafür brauchen wir Jesus. Und das korrigiert er und teilt er hier seinen Zuhörern mit. Für alle, die so eine Orientierung haben, was es mit dem Licht auf sich hat, jetzt kommen ein paar kompliziertere Themen, auf die wir auch noch mal eingehen sollten. Jesus korrigiert noch einen zweiten Punkt, der unheimlich wichtig ist, aber für uns heute so gerne übersehen wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass er in dieser Konfliktdiskussion, die er hier ist, einen harten Kampf gegen Juden führt. Und die Juden hatten noch eine ganz andere Annahme. Sie waren der Meinung, dass das Heil nur in ihrem Volk liegt. Zwar gab es das eine oder andere im Alten Testament, wo man relativ deutlich hätte merken können, dass es sich nicht nur um die Juden dreht, aber trotzdem hatten sie das Gefühl, sie stehen im Mittelpunkt, weil Gott sie bevorzugt hatte. Das hat er auch gemacht. Aber nicht bis in letzter Konsequenz. Und deswegen greift hier Jesus auch noch etwas anderes auf. Er sagt nicht, ich bin das Licht der Juden. Sondern was sagt er an dieser Stelle? Ich bin das Licht der Welt. Und dieses kleine Wort Welt, das ist gar nicht so einfach in der Bibel zu verstehen. Das kommt in so vielen Bedeutungen vor. Ja, und man muss sich überlegen, was hier an dieser Stelle gemeint ist. Aber es ist sehr klar, dass an dieser Stelle Jesus eine andere Ausgangsbasis aufgreift, die da heißt, wenn du denkst, dass das Heil nur auf die Juden beschränkt ist, dann liegst du falsch. Denn ich, bin das Heil, ich bin das Licht der Welt. Also auch für die Heiden. Und es wird noch viele, viele Jahre dauern und es wird ein Apostel Petrus noch viel Kraft kosten, sich mit Heiden zu umgeben. Paulus fällt es nachher leichter, schneller. Aber es wird noch viel, viel Kampf auch um diese Frage geben. Was ist denn mit den Heiden? Wie gehen wir mit denen um? Das Thema ist damit nicht abgehandelt, aber eins macht er klar. Das Licht, das in die Welt kommt, ist auch das Licht der Welt. Und Welt meint jetzt hier nicht nur irgendwo das Licht der Christen oder der, was auch immer, der Juden in der damaligen Sicht, sondern es meint wirklich das Licht der Welt, das Licht aller Menschen, das Licht, das für alle Menschen da ist, das Heil bringen kann zu jedem und für jeden, nach seiner Abstammung und nach seiner Prägung vielleicht auch. All diese Dinge trennen nicht mehr von dem Heil. Das Thema darüber könnte man jetzt ein Buch schreiben, auch im Zusammenhang dieses Kapitels. Ich will es mal damit belassen und sagen, Jesus hat hier aufgeräumt damit, dass das Heil nur bei den Juden zu finden ist. Als drittes Thema möchte ich einen Punkt aufgreifen, der vielleicht nicht so ganz naheliegend ist. Aber wovon wir ausgehen müssen, ist, dass ein Gelehrter in der damaligen Zeit auch wusste, dass wenn Gott in Licht erscheint oder wenn von dem Licht die Rede ist, dieses Licht irgendwie bei den Menschen nicht dauerhaft war, sondern immer nur abschnittsweise. Und das ist dumm, vor allem in Bezug auf den ersten Punkt, den ich euch gesagt habe. Wenn mal was schief geht, was machen wir dann? Wenn unser Lichtschein des Gesetzes immer noch Schatten da lässt und wir landen genau da. Wenn dann vielleicht das Licht einen Wackelkontakt hat und wir ganz viel in der Dunkelheit landen oder wenn wir außerhalb des Lichtes stehen und vielleicht nur ganz kurz eine Zeit lang sehen, wo wir lang gehen sollen. Das hat einen riesen Nachteil. Denn wenn wir verstehen, dass in dem Licht das Heil ist, wäre es doch optimal und sehr gut, wenn das Licht immer da ist. Selbst David im Psalm 27 oder vorher in den Psalmen, also in diesen Psalmen wird viel von Licht geredet, gerade um den Psalm 27 drumherum. Wenn er davon redet, dass Gott sein Licht ist und sein Heil, dass Gott ihm leuchten soll auf seinem Weg, betet er drei Verse später, bewahre mich davon, von meinem Weg abzukommen. Ja, da ist Risiko, dass das Licht vielleicht nicht mehr da ist. Ich brauche dein Licht immer, ich brauche es andauernd. Es ist seine größte Sehnsucht, dass Gott permanent in sein Leben hineingreift, um ihn jeden Tag zu führen, auf jedem Schritt. Das ist das, was ihm fehlt. Er merkt, da stimmt was nicht. Das Volk Israels, geführt, geleitet von einem Licht, in der Nacht von einer Feuersäule, aber klar, da ist Gott, da ist Licht. Aber diese Verbindung war nicht dauerhaft da. Jesus greift es in diesem Vers auf. Er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Also wenn das passiert, dass du im Schatten landest, setze ich dich zurück auf den Weg des Lichtes. Das ist das, was er hier meint mit, er wird das Licht des Lebens haben, aus der Finsternis in die Helligkeit, in das Licht zurück. Er korrigiert hier auch die Sichtweise, dass das Licht, das die Gelehrten damals kannten, das Licht des Gesetzes, andere Lichterscheinungen, die sie hatten, wo sie Gott erkannten, dass dieses Licht dauerhaft ist. Er sagt, dieses dauerhafte Licht, das euch dauerhaft in das Leben versetzt, das ist Jesus. Das bin ich. Ich bin das Licht, damit ihr nicht mehr in dieser Finsternis wandeln müsst. Wir wissen, dass die Menschen prinzipiell das Gegenteil von dem tun. Aber Jesus greift das auf und sagt, ihr habt das Licht. Ihr habt jetzt ewiges Leben. Das Licht ist bei euch. Es gibt hier an der Stelle, wenn wir jetzt kritische Zuhörer haben, müssen wir ganz genau sein. Es gibt natürlich noch ein paar kleine Einschränkungen für dieses dauerhaft bei seiner Gemeinde sein. Es gibt noch eine andere Steigerung, die diese Passagen haben. So bis zum Kapitel 16 hin können wir lesen, dass Jesus auch den Jüngern klar macht, dass gerade in dieser Phase, wenn er geht und bevor der Heilige Geist kommt, sie in Finsternis wandeln werden. Gerade in Kapitel 12 kündigt er das ihnen an. Also es wird nochmal eine Testphase geben, in der die Jünger so hart in die Finsternis gedrängt werden, dass ein Petrus Jesus verleugnen wird. Wir alle bekommen eine Lektion, wie schlimm es wird, wenn Jünger in Finsternis geraten. Ein Judas wird Jesus verraten, wird sich umbringen, wird schlimm, die Jünger werden schlimme Sünden begehen. Sie wollen in ihre Jobs zurückgehen, sie sind völlig planlos sozusagen. Ja, dieses Licht, was sie hier bekommen, ist natürlich Jesus, der bei ihnen ist, der in ihrem Leben auch zu sehen ist, anwesend ist. Und dann kommt der Heilige Geist, der dauerhaft unter ihnen wohnt und in dem sie leben, der auf Jesus verweist und der dieses Licht in unser Leben dauerhaft scheinen lässt. Also, das ist noch nicht alles beantwortet an dieser Stelle, aber Jesus führt das noch wunderbar aus nachher und ergänzt es zu einem Bild, dass dann, wenn der Heilige Geist kommt, die Jünger in diesem Licht wandeln werden, dass sie dann wirklich rausholt aus der Finsternis auf den Weg des Lichtes. Und was damit gemeint ist, ist damit die wirkliche, die tatsächliche Gegenwart Gottes und die wirksame Gegenwart Gottes. Das heißt, das Licht wirkt in unser Leben rein. So wie Licht in die Dunkelheit wirkt und es hell macht, so wirkt Jesus in unser Leben rein. Und etwas, was wir auch aus dieser kleinen Einschränkung noch ableiten können, vielleicht als Abrundung, ist, dass die Verbindung zu Jesus auch eine Rolle spielt. In Kapitel 15, in dem bekannten Kapitel vom Weinstock, wird er das auch wieder aufgreifen, auch im Zusammenhang mit einem Ich-Bin-Wort, dass diese Verbindung zu ihm sehr entscheidend ist. Wenn er sich als den wahren Weinstock bezeichnet, hat die Verbindung zu ihm eine große Bedeutung. Auch das entfaltet sich noch ein bisschen, aber wir wollen noch was übrig lassen, auch für die anderen Predigten. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Es ist nicht der kürzeste, es tut mir leid, meistens ist ja der erste der längste und dann weiß man es gleich vorbei, aber der vierte Punkt ist zwar der letzte, aber noch ein bisschen länger. Es gibt noch einen Punkt, den Jesus hier als Ausgangsbasis aufgreift. Und das ist dieses Basisproblem, was er hat, als er in die Welt kommt. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, dass das Licht in die Welt kommt, aber die Menschen, die Welt, nahm ihn nicht auf, hat ihn nicht begriffen, hat ihn nicht einerseits nicht im negativen Sinne erfasst, andererseits auch nicht im positiven Sinne begriffen, dass sie was kapiert haben. Es herrscht also ohne Licht tatsächlich nur Finsternis. Also auch diese kleinen Lichtscheine, die man hat, verändern die Herrschaft der Finsternis nicht. Und er greift hier mit der Aussage, dass er das Licht ist und dass er die Finsternis besiegt, etwas auf, das auch an dieser Stelle noch nicht vollständig erklärt wird, sondern es braucht noch einige Kapitel in unserer Bibel und man hat fast das Gefühl, es sind keine Seiten mehr da, wenn man nochmal zu einem der wichtigsten Kapitel über Licht und über Jesus als Licht kommt, nämlich in Offenbarung 21. Und ich würde das gerne mit euch lesen, wenn ihr mögt und könnt, bitte aufzuschlagen, Offenbarung 21. Und ich lese uns dann vier Verse. Also Kapitel 21 ist das Kapitel, in dem das neue Jerusalem, die Stadt im Himmel beschrieben wird, das, was uns erwartet und wie die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen im Himmel aussehen wird. Wir haben sehr viele Bilder, die auf das hindeuten, was dort passieren wird und wir stellen uns eine Stadt vor, die ideal perfekt gebaut ist, perfekt geschmückt ist und steigen ein in Vers 23. Indem es heißt, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Und ganz kurzen Einschub an der Stelle, nicht um Gottes Wort hier auseinanderzureißen, aber es ist offensichtlich, dass Sonne und Mond sich auf die Schöpfung beziehen. Denken wir bitte daran, dass das Wort natürlich Licht und die Schöpfung und das Setzen von den Sternen und das Unterscheiden in Tag und Nacht, hier eine ganz klare Perspektive auf die erste Schöpfung, nennen wir es mal, die Schöpfung der Erde hat. Ja? Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also Christus, er ist das Licht. Das Licht ist das Lamm. Das Licht ist Christus. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, also in dem Licht der Stadt. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag. Und dort wird keine Nacht sein, dort wird keine Finsternis sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes. Also nicht die, die niemals eine Sünde begangen haben, sondern die, die gereinigt sind in Christus, dass sie in diesem Licht wandeln können. Dass sie dieses Stück in Christus wandeln, gelebt haben vorher und im Himmel ausleben. Da ist keine Finsternis mehr. Die Finsternis ist weggenommen. Und ich glaube, dass dieses Kapitel die perfekte Abrundung des Themas ist und das zusammenführt, was wir kennen. Die falschen Annahmen oder die Voraussetzungen, die wir aus dem Alten Testament kennen, korrigiert von Christus, der ihnen dieses Licht vor Augen hält, mit dem Ausblick darauf, dass dieses Licht die perfekte Gemeinschaft im Himmel darstellt und die Grundlage dafür ist. Das ist das, womit Jesus hier die Gelehrten konfrontiert. Dass das perfekte Licht jetzt da ist. Dass der perfekte Anführer da ist. Der das Lamm sein wird im Himmel. Der das Licht sein wird, weil er geopfert wird. Das Opferlamm ist. Mit dieser Perspektive darauf. Also Jesus selbst ist das Licht in der Schöpfung. Jesus selbst ist das Licht, das die Lebensführung weg, dass die Finsternis wegnimmt. Und ich möchte jetzt nochmal die drei Punkte kurz zusammenfassen. Also Jesus selbst erweist sich zum einen als Licht in der Schöpfung. Er erweist sich als Licht in unserer Lebensführung. Er leuchtet in unser Leben rein, permanent. Und wenn wir im Schatten landen, wenn wir in der Finsternis landen, führt er uns ins Licht und er ist das Licht. Und er ist auch das Licht im Himmel. Er ist unser Ausblick und er ist die perfekte Gemeinschaft in sündloser Gemeinschaft mit ihm. In perfekter Gemeinschaft mit ihm. Diese drei Aspekte zu dem, was Jesus als das Licht ist und was er hier meint, wenn er sagt, ich bin das Licht. Amen.